»Hast du schon mal erlebt«, sagte Muschler zu seiner Frau, »dass Onkel Gustav kein Hemmschuh ist? Er schreibt mir, ich erinnere mich an die Häuserkrachs vor dem Krieg. An Häusern kann man viel mehr Geld verlieren, als man je an ihnen verdienen kann. Verbaute Wohnungen sind in Berlin nichts Seltenes und gar ein Theater. Ich finde das Oberndorfersche Projekt sehr viel besser und schließlich kann es Herrn Mitte ja kein solcher Unterschied sein, ob er Oberndorfer oder Karlweiß beschäftigt. Ich meine daher, wir könnten dem Oberndorferschen Wunsche, das Gutachten einer Kapazität einzuholen, wohl entsprechen. Oberndorfer hat Professor Schierling vorgeschlagen.« Bevor aber Muschler auf diesen Vorschlag antworten konnte, war er schon überholt. Otto Mitte telegrafierte, er erhalte sogar eine erste Hypothek von 900.000 Mark, müsse aber dazu definitiv Bescheid wissen, ob Muschler nicht zu einer Konferenz zurückkommen könne. Muschler telegrafierte, Berlin kommen unmöglich, Vorschlage Konferenz Baden-Baden, von wo rückfahre kann. Muschler. Mitte telegrafierte zurück, einverstanden, morgens 30.05. Baden-Baden, Hotel Bellevue. Am 29. Mai 1929 bestellte die Firma Mitte 5 Schlafwagenkarten nach Baden-Baden für Otto Mitte, Karlweiß, Assessor Mattukat und für Dr. Löwenstein, den Rechtsanwalt Muschlers und den Onkel Gustav Frechheim. Es war ein herrlicher Maiabend, als die 5 Herren sich auf dem Anhalter Bahnhof trafen. Sie fuhren nach Baden-Baden durch, Muschler kam von Cannes mit dem Auto. In Baden-Baden wurden die 5 Herren mit dem Auto des Bellevue Hotels am Bahnhof abgeholt und in das Hotel gefahren, wo man ihnen ein Zimmer reserviert hatte. Man setzte sich sofort zu einer Beratung zusammen. Ein Werkvertrag sollte formuliert werden. Der große Kampf, den Muschler führte, war erstens um eine Garantie der Mieten durch Mitte und zweitens wollte Muschler, das war die größte Sicherung, eine Eigentumsgrundschuld hinter der ersten Hypothek in Höhe von 250.000 Mark eingetragen haben, als Grundstückswert sozusagen. Mitte lachte. Unmöglich. Sie geben nichts als das Grundstück und kriegen von mir ohne alle Kosten einen Bau hingepfeffert, der Ihnen 100.000 Mark Rente bringt? Und dann wollen Sie sich noch dazu eine Sicherheit verschaffen, die mich völlig wehrlos macht. Unmöglich! Aber Muschler ging nicht davon ab und forderte noch mehr. Eine garantierte Verzinsung des Grundstückswertes in Höhe von 25.000 Mark jährlich, die er auf alle Fälle verlangte. Die zweite Hypothek gab Mitte. Sollten die Mieteinnahmen zur Bezahlung von Zinsen und Amortisation nicht ausreichen, so sollte Mitte die fehlenden Beträge stunden. »Ich bin ein Bankier«, sagte Muschler. »Ich bin kein Unternehmer, ich kann kein Risiko tragen.« Es war Mittag. Muschler sagte, »Bei einer Zwangsversteigerung muss mir dann der Besitzer der zweiten Hypothek die 250.000 Mark auszahlen, das ist meine einzige Sicherheit. Nein, 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 davon gehe ich nicht ab. Sonst wird aus der ganzen Sache nichts.« Mitte war ein Unternehmer. Er konnte nie genug Projekte haben, nie genug Risiko, nie genug zu tun. Er hatte einen weißen Kopf, er hatte einen Millionenbesitz, aber er war keine Rentnerseele, er war kein Erbe. Er war der alte Mitte, der gefürchtetste, der verhassteste, der tüchtigste Bauunternehmer von Berlin. Er hatte vor dem Kriege gemäß der Bauordnung der wilhelminischen Geheimräte Mietskasernen auf freiem Feld gebaut. Er hatte so wenig wie die Beamten an die Menschen gedacht, als er baute. Er baute Hof an Hof, Zimmer an Zimmer. Die Hauptsache war die Feuersicherheit. Mochten sonst die Schlafzimmer nach Norden liegen und die Wohnzimmer nach Süden in Höfe gehen, in die nie ein Strahl Sonne schien, er tat nichts gegen die Gesetze. Waren die Kinder abgeschnitten vom Glück des Lebens, sonnenlose Geschöpfe von den Höfen und Treppen verjagt, wo es ihnen verboten war zu spielen, ohne Grünplätze, ohne Sandplätze, allen Gefahren ausgesetzt, ihn ging das nichts an. Die heutige Gesellschaft nötigt die unteren Schichten des großstädtischen Fabrikproletariats durch die Wohnverhältnisse mit absoluter Notwendigkeit zum Zurücksinken auf ein Niveau der Barbarei und Brutalität, der Rohheit und des Rauditums, die unsere Vorfahren schon Jahrhunderte hinter sich hatten. Ich möchte behaupten, die größte Gefahr für unsere Kultur droht von hier aus. Die besitzenden Klassen müssen aus ihrem Schlummer aufgerüttelt werden. Sie müssen endlich einsehen, dass, selbst wenn sie große Opfer bringen, dies nur eine mäßige, bescheidene Versicherungssumme ist, mit der sie sich schützen gegen die Epidemien und gegen die sozialen Revolutionen, die kommen müssen, wenn wir nicht aufhören, die unteren Klassen in unseren Großstädten durch ihre Wohnungsverhältnisse zu Barbaren, zu tierischem Dasein herunterzudrücken. Sicher hatte Otto Mitte diese Worte Schmollers vom Jahre 1886 nie gelesen, aber auch wenn er sie gelesen hätte, hätte er gelacht. Er war kein Menschenbeglücker. Er war Untertan der Obrigkeit. Er tat, was die anderen taten. Er tat nur Schlimmeres, weil er tüchtiger war als die anderen. Er baute deutsche Renaissance, er baute Jugendstil, er baute wilhelminischen Barock. Er bebaute die langen, schmalen Grundstücke, die eine ahnungslose Bürokratie so zugeschnitten hatte, so dicht, wie es gestattet war. Und er war stolz darauf. Er wurde herangezogen, er bekam den Kronenorden vierter Klasse, er wurde preußischer Kommerzienrat, er gab Geld für die Flotte. Er war Alldeutscher. Er war für die Annexion von Longwy und Brie. Und als nach der Revolution Gartenstädte verlangt wurden, baute er Gartenstädte. Nicht sehr erstklassig, nie mit guten Architekten, sondern immer mit solchen, die Fühlung, Geldfühlung mit Stadträten hatten. Aber er baute sie. Er war kein Rebell. Er war ein Kaufmann. Er war Untertan der Obrigkeit. Er klopfte dem kommunistischen Stadtrat auf die Schulter und lud ihn zur Jagd ein oder zu einer Flasche Rheinwein, wie er gekatzbuckelt hatte vor dem hochmögenden Geheimrat der wilhelminischen Epoche. Er baute mit Hauszinssteuer, er baute ohne Hauszinssteuer, er baute Gartenstädte, er baute Laubenganghäuser, er baute flache Dächer. Verheerend, aber wird verlangt. Er baute Steildächer, er baute Reihenhäuser. Er war kein Rebell. Er war Untertan der Obrigkeit. Das war Otto Mitte. Otto Mitte, ein zäher Verhandler. Ihm waren 150.000 Mark keine imaginäre Summe, für die er zwei große Geschäfte, das Kurfürstendamm-Geschäft und das Hohenschönhauser-Geschäft, aus der Hand ließ. »Wir wollen mal ein bisschen präpeln«, sagte er. Die anderen waren auch bereit. Sie aßen lang und mit Ausdauer. Muschler hatte was an den Nieren und konnte nur Burgunder vertragen, lieber aber einen Sauerbrunnen. Mitte bestellte mir nichts, dir nichts schweren Niersteiner. »Ihr Spezielles«, rief er zu Muschler. »Komme nach«, rief Karlweis. »Steige vom Herrn Präsidenten in die Kanne«, rief der große, rotblonde, mit Schmissen bedeckte Ostpreuße Assessor Matukat. »Wissen Sie noch, Matukat, hä? Wie wir damals in Ikemen jagten, hä? Wie der große Hirsch so spät den Fang bekommen hatte und so stark schweißte, da hat Ihr alter Herr großen Niersteine aufgefahren, wissen Sie noch?« Matukat wusste. »Ihr Spezielles«, sagte er zu Mitte. »Komme nach«, sagte Mitte. Um 3 Uhr, Matukat und Mitte nahmen noch einen starken Korn, setzte man sich wieder an den Verhandlungstisch. Muschler ließ nicht locker. Um 6:30 hatte Mitte zugesagt. »Ich hol's beim Bauen raus«, dachte er. Dr. Löwenstein verlas mit tiefem Ernst das Protokoll. »Fabelhafter Anwalt«, sagte Muschler leise bewundernd zu Otto Mitte. Der alte Gustav Frechheim kannte Baden-Baden. Er schlug vor, eine kleine Tour in den Schwarzwald zu machen. »Bloß eine Stunde mit den Autos. Mitte und Muschler fanden das die Idee eines verkalkten Greises. »Oh, nö, nö, nö«, sagte Mitte. »Wollen wir einen kleinen Dämmerschoppen machen? Gut, aber eine Landpartie? Och, nö.« Sie gingen durch die Oos-Anlagen, noch spielte die Musik auf dem Tanzplatz des Stephanie-Hotels. Schmale, schöne Frauen tanzten in lichten Kleidern, die echten Kastanien dufteten, der Oleander schüttete rosa Geblüh über die Gärten und zu Blumengebirgen türmten sich die Rhododendren. Aus der Rheinebene stieg ein süßer Westwind und über dem Schwarzwald stand die Sonne.
»Um 8 Uhr geht der Zug. Machen wir schnell, kriegen wir noch Karten und können morgen früh in Berlin sein«, sagte Otto Mitte.
»Wollen wir nicht übernachten?«, sagte Frechheim.
»Was denn? Und moin den ganzen Tag kutschieren?«
»Nee, ist nicht. Ich fahr nicht bei Tage.
So klotzig habe ich's nicht, dass ich dem Herjot den ganzen Tag stehlen kann.«
»Gehen wir zurück und lassen uns Billets besorgen«, sagte Muschler.
Sie gingen über die Brücke, gingen noch ein paar Schritt im Staub der Autos. Löwenstein errechnete die Notariatsgebühren, Karlweiß überlegte die Honorarsumme, Muschler und Mitte besprachen noch einmal die Eventualitäten.
»In einer Woche«, sagte Muschler, »wird Ihnen die Firma N. Muschler und Sohn schriftliche Mitteilung zugehen lassen, ob wir den Vertrag nach vorliegendem Entwurf abschließen. Wenn wir uns nicht einigen sollten, Herr Kommerzienrat, so stehen keinem Beteiligten Ansprüche zu.«
»Ja«, sagte Mitte, »nur Karlweiß müsste natürlich seinen Entwurf bezahlt bekommen.«
von Ihnen«, sagte Muschler.
»Sie sind doch Bauherr«, sagte Mitte.
Sie riefen Karlweiß. »Wir haben vergessen, darüber zu verhandeln, was geschieht, wenn N. Muschler und Sohn den Bau anderweitig vergibt.«
»Na, mein Projekt muss natürlich bezahlt werden.«
»Wieso natürlich?«
»Weil ich meine Arbeit schon geleistet habe.«
»Na, wie viel denn?«
fragte Muschler.
4.000 Mark.«
»Na, hören Sie, das ist aber viel.
Nach der Gebührenordnung und dem Objekt würde mir noch viel mehr zustehen.«
»Sagen wir 2.000 Mark,« sagte Muschler.
»Wir sind doch hier nicht Pferdehändler.
3.000 Mark, basta«, sagte der große Kommerzienrat Mitte.
Über den Vogesen, überm Straßburger Münster, versank die Sonne. Der Wind legte sich, der Jasmin duftete, der Weißdorn, die echten Kastanien der Oleander. Dunkel ragten die Tannen und die Wasser der Oos plätscherten. Aus dem Walde kam eine liebliche Nymphe im kurzen Kleid neben der sanft sprudelnden Quelle.
»Gut«, sagte Muschler. 3.000 Mark. Aber ich möchte eine schriftliche Bestätigung dieser Abmachung.« »Schnell, Herr Assessor, kümmern Sie sich. Spielen Sie Reisemarschall. Sofort die Rechnung«, sagte Mitte wenige Minuten später am Empfangsschalter des Bellevue-Hotels.
Der Empfangschef verbeugte sich. »Nur Tageszimmer, Essen, Wein.«
Muschler wollte die Rechnung sehen. »Sie verrechnen sich nämlich immer.«
Otto Mitte gab 2 Telegramme auf, meldete die Ankunft und gab geschäftliche Dispositionen. Karlweiß depeschierte gleichfalls, Muschler telefonierte mit Berlin, notierte Kurse, gab Aufträge, unterbrach das Gespräch, als die Herren zur Abfahrt bereit waren, fuhr mit zum Bahnhof. Am Bahnhof fehlte ein Koffer, Dr. Löwensteins Koffer. Es war eine entsetzliche Aufregung. Wo war der Hausdiener? Muschler lief am Zug entlang.
»Bellevue«, schrie er. »Bellevue«, Löwenstein rief. »Wenn der Koffer nicht kommt, muss ich hier bleiben. Ich habe morgen Termin. 12 Uhr, Landgericht 3. Die Akten im Koffer. Wollte ich heute noch durcharbeiten. Wo ist der Koffer? Bellevue! Bellevue!« Matukat sagte. »Ich würde ja ausgestiegen sein, aber dann komme ich nicht mehr rein.«
Muschler lief hin und her.
»Bellevue! Bellevue!« schrie er. »Bellevue! Bellevue!«
Muschler lief zu den Hausdienern. Die Hausdiener halfen suchen. Noch eine halbe Minute.
»Einsteigen«,
rief der Schaffner. »Mein Koffer fehlt!« schrie Löwenstein. »Hier scheint ein fremder Koffer reingekommen zu sein«, sagte ein Herr gemütlich zum Coupé hinaus. Löwenstein stürzte hin. »Bellevue! Bellevue!« schrie der kleine, dicke Muschler immer noch und lief um die Wette mit den Hausdienern.
»Ah, er ist da!« rief Löwenstein.
»Gott sei Dank!« rief Muschler. »Auf Wiedersehen!« Karl Weiß winkte. Muschler fuhr ins Hotel zurück und telefonierte. »Niedergesetzt«, sagte er zu seinem Chauffeur. »Morgen früh, 8 Uhr, Abfahrt nach Cannes.«
Als Muschler in Berlin war, kam Oberndorfer noch einmal auf seinen Vorschlag zurück, eine Kapazität zuzuziehen. Oberndorfer versprach sich sehr viel davon. Sein Theaterentwurf war bestechend. Die Zimmerlage ungleich günstiger. Wenn er diesen Auftrag bekam, war er ein gemachter Mann. Ganz im Hintergrund dachte er heimlich an großzügige Städtebauaufträge. Am Mittag saß Oberndorfer mit Golisch, Dr. Krone und Augur in der Kommandantenstraße. Oberndorfer erzählte von seinem Projekt. Er war Feuer und Flamme und sagte, das Gute setzt sich durch.
»Fantasien vom Bremer Ratskeller«, sagte Golisch. »Alles setzt sich durch, nur nicht das Gute.«
»Lieber Freund«, sagte Dr. Krone, »Sie scheinen mir sehr jung.« »Aber Schierling, der so viel kann, Sie müssen wissen, wer Schierling ist«, sagte Oberndorfer, ein schmaler junger Mann.
»Auch Schierling sagt nichts gegen Otto Mitte«, sagte Golisch.
»Aber wenn das andere Projekt so schlecht ist...«
»Mitte zieht es vor und Schierling tut nur, was Mitte gefällt. Sie können mir glauben.«
Augur nickte düster.
»Mitte soll jährlich eine 500.000 Bestechungsgelder zahlen. Das ist eine von Ihren Naivitäten. So primitiv ist es leider nicht, aber viel gefährlicher. Haben Sie sich erkundigt, ob Mitte schon mal mit Schierling gebaut hat?«
»Nein, das habe ich allerdings nicht getan«, sagte Oberndorfer.
»Sie werden ewig auf der Galeere bleiben.«
»Die Leistung setzt sich durch«, lachte Dr. Krone höhnisch. »Von mir ist gestern ein Patient gestorben infolge der wahnsinnigen Nachuntersuchungen. Ich sage, der Mann ist schwer krank, der Oberbonze widerspricht mir. Ich mache daraufhin eine Beschwerde, es hilft nichts. Gestern steht der Mann auf, fällt um, ist tot.«
»Mahlzeit«, sagte Golisch. »4 Grappa und 4 Kaffee. Ich wünsche es Ihnen von Herzen, aber der große Professor wird Ihnen nicht helfen.«
Oberndorfer ließ sich nicht abbringen. »Ich bitte Sie. Mein Projekt bringt 1,5, 2,5 und 3,5 Zimmerwohnungen. Das Karlweißsche sieht nur auf Repräsentation.«
»Kommt ja nicht auf den Inhalt an«, sagte Golisch. »Schierling wird von Mitte beschäftigt, also redet er Mitte zum Mund. Oberndorfer gegen Mitte, das ist wie Muschkote Kaczmierczak gegen Ludendorff im Krieg.
Aber Kaczmierczak war stärker als Ludendorff.
Aber es gibt keine Koalition der Geistigen.«
»Richtig.«
»Die Geistigen sollen Grappa trinken«, sagte Golisch. »Ich ersäufe meinen Gram.«
Tatsächlich erhob Mitte ein großes Geschrei.
»Na sagen Sie mal, Herr Muschler, was wollen Sie denn noch alles? Ich denke gar nicht daran, einen anderen Architekten zu beschäftigen als den bewährten Karl Weiß. Aber sehen Sie mal, Herr Mitte, es kann Ihnen doch egal sein, mit wem Sie bauen. Der Oberndorfer ist sehr zuverlässig und genau und seine Wohnungen scheinen mir auch besser und vor allem dringen meine Sozien darauf.«
»Ah, was für ein Blag, Herr Muschler. Sie haben wohl sozialistische Ideen. Ha, 1,5, 2,5 und 3,5 Zimmerwohnungen, was soll denn das? Kapazität. Ich bin mir alleine Kapazität genug. Ich brauche keinen Professor. Aber ich bezahle ja das Gutachten. Es ist mir eine Beruhigung.«
»Wenn Sie eine Beruhigung brauchen, Herr Muschler,
Dann können wir ja den Schierling zuziehen, bitte. Aber ich baue mit keinem anderen als mit Karlweiß, ja? So ein junger Architekt, was der für Zicken macht, ja? Der baut die Zimmer 280 hoch, ja? Und so klein, dass man drei Fliegen, aber keine Menschen reinsetzen kann. Nee, 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 nee. Ich bin nicht für so unbekannte Leute. Schön. Ziehen Sie Schierling zu, wenn Sie eine Beruhigung dabei brauchen. Trotzdem Sie ja nur die Terrenks geben. Ich riskiere ja ebenso viel. Hä? Aber Otto Mitte braucht keine Beruhigung. Na, nicht für ungut. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen, Herr Kommerzienrat.
Mitte telefonierte danach mit Karlweiß.
Professor Schierling soll als Gutachter für die neuen Projekte zugezogen werden. Ja, ist ja bloß eine Formalität.
Und lachte dröhnend. Karlweiß lachte auch.
Wozu macht sich der Muschler unnötige Unkosten?
Die Freunde Oberndorfers behielten recht. Schierlings Gutachten drehte und wandte sich, machte allgemeine Redensarten, aus denen man bei viel freundlicher Gesinnung eine Hinneigung zu Oberndorfers Projekt hätte sehen können, ging aber mit keinem Wort auf die schweren Fehler von Karlweiß Projekt ein und nützte nichts und niemandem, gab keinen Fingerzeig und man konnte den Eindruck gewinnen, als ob er sich die Grundrisse der Wohnungen und des Theaters überhaupt nicht angesehen hätte. Es kostete 2000 Mark. Oberndorfer war damit endgültig ausgeschaltet. Muschler sagte zu seiner Frau,
»Das ist wieder einmal echt. Die Vorsicht von Meier und Onkel Gustav hat uns wieder einmal 2000 Mark gekostet. Wichtigkeit, wie das Projekt ist.«
Ich belaste Onkel Gustavs Privatkonto mit 2000 Mark. Was braucht das die Firma zu tragen?